Gehen und Kommen. Wer auf der Autobahn in die Berge Friauls einfährt, bekommt den Eindruck einer von Abwanderung und Transit geprägten Gegend. Viele Häuser entlang der Straße stehen leer, die Fenster sind zugemauert oder verrammelt. Doch unmittelbar abseits der Verkehrsrouten ändert sich das Bild. In vielen Dörfern haben sich klassische Alimentari gehalten und nicht nur die Bar Pizzeria da Luisa in Chiusa Forte bewahrt ein sympathisches, leicht antiquiertes Ambiente, wo Straßenarbeiter, Handwerker und Pensionisten ihr Mittagessen einnehmen. Vom öden Autobahnparkplatz an der Fahrbahn Richtung Norden bei Resiuta führt ein illegal wirkender Übergang in das Straßendorf und zu einer Hühnerbratstation, die sogar eigenes Bier braut. Wer nun, den Wanderrouten dieses Buches folgend, das Hinterland und die Bergwelt betritt, findet in manchen Dörfern sympathische Lebendigkeit. Sauris etwa kann im Sommer regelrecht ausgebucht sein. Und wer über den Blöckenpass und das Val Bud anreist, kann schon gleich neben der alten Grenzstation oder gegen Abend in Dimau in der Pizzeria Al Bunker einen ersten Cappuccino nehmen. Doch ein näherer Blick offenbart sehr komplexe Verhältnisse. Viele sind gegangen, einige gekommen und noch mehr geblieben. Windbrüche und Bachverbauungen zeugen davon, dass es schon die Natur nicht leicht macht, sich in dieser Gegend zu halten. Im November 2018 zum Beispiel suchte ein fast apokalyptisches Unwetter Norditalien heim und knickte in Friaul abertausende Bäume. Starkregen ist insgesamt häufig. Der Tagliamento, den größten Teil des Jahres fast ausgetrocknet, schwillt dann zu einem gewaltigen Strom an und seine Zuflüsse reißen Unmengen von Geröll und entwurzelten Bäumen, manchmal auch Brücken und Häuser mit sich. Das Erdbeben von 1976 hat sich tief ins kollektive Bewusstsein eingegraben. Manche der damals zerstörten oder beschädigten Dörfer, wie zum Beispiel Mocesa di La und Mocesa di Qua, an denen man auf der Rundwanderung bei Moccio Udinese und Dodola vorbeikommt, sind seitdem weitgehend verlassen. Überall in Friaul trifft man immer noch auf improvisierte Ersatzbauten, die nach dem Erdbeben bezogen worden sind. Subtiler als die Natur wirkte die ökonomische Situation. Noch bis in die 1960er Jahre hinein war Friaul tatsächlich so arm, dass viele seiner Bewohner nur in der Auswanderung überhaupt Lebenschancen sahen. Anrührend ist ein Auswandererdenkmal am Monte di Ragogna. Ein Mann in ländlicher Kleidung, der einen Koffer trägt, steht auf einer Weltkugel. Seine Miene ist traurig und angespannt. Wie die Migranten der Gegenwart geht er nicht gerne weg und weiß um die Gefahren, die ihn erwarten. Wichtige Zielländer der klassischen Migration aus Friaul waren vor allem die Schweiz und Frankreich, aber auch Nord- und Südamerika. Fogola Furlan, benannt nach dem Fogola, dem offenen Herd, um den man sich versammelt, bezeichnet eine lockere Assoziation von über 150 Initiativen von Friulanern, beheimatet auf der ganzen Welt, von Wien bis Hongkong. Nach der Gründung des italienischen Staates 1861 wanderten über 25 Millionen Menschen aus, eine der größten Massenmigrationen der jüngeren Geschichte. Little Italy findet man nicht nur in New York, sondern auch in London oder Chicago. Nach 1955 wurden 4 Millionen Italiener Gastarbeiter in der Bundesrepublik Deutschland, wovon 90% die Fremdbezeichnung ernst nahmen und wieder heimkehrten. Dem Wandernden wird es nicht schwer fallen, mit einschlägigen Veteranen ins Gespräch zu kommen, die ihre Sprachkompetenzen gerne erproben. Lionel aus Bofabro zum Beispiel wurde als 17-Jähriger in Spilimbergo gemeinsam mit 28 anderen Burschen von der Schulbank weg angeworben und brachte es bei Hochtief, in Jahrzehnten bis zu seiner Pensionierung, bis zum Polier. Zwischen 1946 und 1970 verließen über 360.000 Personen Friaul, Jülich, Venetien. Es ist erstaunlich, dass Italien, ein Land mit derart tiefen Migrationserfahrungen, heute rechtsextremen Parteien zuneigt, die das Mittelmeer zum Grab für die Migranten unserer Zeit machen. Nach ihrer Ankunft in den Zielländern waren viele italienische Auswanderer genauso schutzlos wie die Menschen afrikanischer Herkunft, die heute an den italienischen Küsten anzulanden versuchen, oder wie die Arbeitsmigranten aus Osteuropa. In den Bergen Friauls war im 19. und 20. Jahrhundert die inneritalienische, oft saisonale Binnenmigration von besonderer Bedeutung. Die Wanderarbeiter dieser Zeit waren keine romantischen Erntehelfer, sondern lebten durchwegs in prekären Verhältnissen und nahmen damit die Erfahrungen der modernen Migranten vorweg. In seinem Buch Bittere Orangen, ein neues Gesicht der Sklaverei in Europa, rekonstruiert Gilles Reckinger die mit rechtlichen Mitteln erzeugte Rechtlosigkeit von Immigranten, die illegal in den Obstplantagen Italiens arbeiten. Ihr erbärmlicher Verdienst ermöglicht erst das niedrige Preisniveau von Obst und Gemüse in unseren Supermärkten. Doch es gibt Gegenbewegungen. In Riace, einem Dorf in Kalabrien, gründete der Bürgermeister 2004 die Associazione Città Futura, Stadt der Zukunft, und förderte die Ansiedlung von Flüchtlingen, um das Dorf wiederzubeleben. Der Bürgermeister wurde zwar mit dem Dresdner Friedenspreis ausgezeichnet, aber wegen Begünstigung illegaler Einwanderer zeitweise festgenommen und die Flüchtlinge in andere italienische Gemeinden gebracht. Unter besseren politischen Bedingungen hätte diese Initiative als Modell für ganz Italien dienen können, das heute über 6.000 verlassene Dörfer zählt. Ein anderer Trend des Ankommens ist nicht so umstritten: eine Rückwanderung aus städtischem Gebiet in die Berge. Die New Highlanders, so der wissenschaftliche Ausdruck, sind keine Migranten, sondern entscheiden sich bewusst für ein Leben als Landwirte im Gebirge, wo sie verlassenes Terrain revitalisieren. Manche, wie zum Beispiel Caspar Nicholas und Marina Dolazzi, die in Trentus bei Dordola den Hof Tiere Vere, friulanisch für alte Erde, betreiben, auf dem man auch übernachten kann, gehen diesen Weg schon länger. Schwierige Arbeitsbedingungen machen unsere Produkte zu kostbaren Raritäten, deren voller Wert nur am Ort ihres Ursprungs nachvollzogen werden kann, heißt es auf ihrer Internetseite. Einer ihrer Nachbarn, Renato Borghi, baute in über 20-jähriger mühseliger Arbeit tatsächlich weitgehend mit eigenen Händen ein kleines Wasserkraftwerk. Ein gemeinsam mit seiner Frau aus Sardinien zugewanderter Schäfer betreibt bei Tridis den Agriturismo al Stallon, an dem man bei der Wanderung von Tridis nach Balcoda und Dama vorbeikommt. Am Fogolar erklärt Mauro, wie wichtig es ihm ist, seine 100 Schafe von Hand zu melken. Der Käse wird besser, und weil der Schäfer eventuelle Krankheiten mit den Händen erspürt, kann er auf medikamentöse Prophylaxe verzichten. Auch eine durchaus politische Ethik des Hirten schwingt mit. All diese Menschen gehören dem Hard People an, wie Patrick Haddy sein Buch über die sozialen Strukturen in der Gegend um Ovaro im Jahr 1999 nannte. Die Zweideutigkeit von Hard verweist darauf, dass die Lage der Menschen nicht romantisiert werden darf. Die Arbeit in einer Landschaft, die kaum flache Felder und Wiesen kennt, ist hart und schwierig. Die geteilte Erfahrung erzeugt Solidarität, aber auch Konkurrenz und Eifersucht, also innere Härten. Das Verhältnis zwischen den Älteren, die dageblieben oder zurückgekehrt sind, und den Jüngeren, die in der Tiefebene oder weiter entfernt arbeiten und sporadisch in ihre Wochenendhäuser zu Besuch kommen, ist nicht ohne Spannungen. Eine ganz andere Form des Kommens und Gehens ist längst Geschichte und hat doch die sozialen Strukturen bis heute tief geprägt. Ab dem 16. Jahrhundert machten sich ambulante Wanderhändler, die sogenannten Kramas, regelmäßig auf dem Weg nach Norden. Ihre Ausrüstung kann im Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari in Tolmezzo besichtigt werden. In Bofabro kommt man am Standbild eines Krama vorbei, das dieser harten Tradition gedenkt. Auf hölzernen Traggestellen, den Grassinie, trugen sie ihre Waren auf dem Rücken über die Alpen. Sterbegeriste in den Pfarreien dokumentieren, dass ihre Wege bis nach Deutschland und Österreich-Ungarn führten. Manche wurden auch in der Ferne dauerhaft sesshaft. Die Kramas sind ein historisches Beispiel für die saisonale Migration, die für viele alpine Gegenden charakteristisch ist. aus Friaul, zum Beispiel aus dem Val Resia, schwärmten auch Messerschleifer Arrotini weit in die umliegenden Länder aus. Dies lässt sich durchaus mit der Lage der heutigen Lkw-Fahrer aus den Ländern Osteuropas vergleichen, die ihre Familien und Freunde oft monatelang nicht zu Gesicht bekommen. Wie diese durch wirtschaftliche Perspektivenlosigkeit heute zum saisonalen Nomadentum gezwungen werden, so lässt sich die Tradition der Kramers bis zur kleinen Eiszeit um 1560 zurückverfolgen, die eine tiefgreifende Krise der alpinen Landwirtschaft zur Folge hatte. Und wie die heutigen Lkw-Fahrer waren die Kramers sozial marginalisiert und gehörten in der Wahrnehmung der jeweils Einheimischen dem fahrenden Volk der zweifelhaften Vagabunden an, was in der abwertenden Bezeichnung welsche Krämer zum Ausdruck kommt. Die saisonale Migration führte, wie es in einem Text von Glauco Sanga über die Kramers heißt, zu einer doppelten Ökonomie, in der die Männer auswärts Geld beschaffen mussten, während die Frauen primär für die soziale Ökonomie, für Haus- und Kindererziehung, für Landwirtschaft und Viehzucht zuständig waren. Fast findet hier der uralte Gegensatz von Nomaden und Sesshaften eine Entsprechung im Kleinen. Zu Herbstbeginn jedenfalls entleerten sich manche Dörfer von Männern, die mit ihren Waren auszogen und, wenn sie Glück hatten, gegen Ende des Frühlings ihren Verdienst in die alpine Ökonomie zurückbrachten. Noch die Festkalender, die Daten der Hochzeiten orientierten sich an der doppelten Ökonomie. Deren Spielraum war eng. Der Profit erlaubte kaum die Akkumulation größerer Beträge. Die Waren, in Friaul vor allem Tücher, medizinische Kräuter, Droge und Luxusgegenstände aus Venedig, mussten vor dem Aufbruch gekauft werden. Ein eigenes, recht komplexes Kreditsystem, das man als Sistema Creditizio della Montagna Friulana, so ein Text von Alessio Fornasin im bereits zitierten Band bezeichnet, beruhte auf Haus und Grund als Sicherstellungen oder auf Personen, die als Bürgen vor den örtlichen Notaren fungierten. Das Geschäft der Kramers war also auch ökonomisch äußerst risikoreich. Auf den unsicheren Wegen konnte alles verloren gehen. Die Sehnsucht nach geglückter Heimkehr war alles andere als sentimental. Angeblich waren es Kramers, die das Wissen um die Herstellung von Uhren aus dem deutschen Schwarzwald in das Val Bessarina brachten. Dieses Wissen wurde von der 1725 gegründeten Uhrenfabrik der Fratelli Solari in Bessariis gebündelt. Sie war zunächst für ihre Kirchturmuhren und ornamentalen Wanduhren berühmt. Die Produktion nützte die reichlich vorhandene Wasserkraft der Gegend. Mit Kreativität, zum Beispiel durch die Entwicklung von Stech- und Klappuhren, die lange Zeit auf Bahn- und Flughäfen zum Einsatz kamen, überstand die Firma viele Krisen. Nach einigen Transformationen und Verkäufen befindet sich der Sitz von Solari, die Udine, heute in Udine. Das Uhrendorf Bessariis dokumentiert den Stolz auf die Geschichte genauso wie die Versuche, aus dem Leben eine Geschichte zu machen, wie es in einem Text von Andreina Ciceri heißt, und insgesamt die Standfestigkeit der Menschen in den friulanischen Bergen. Diese musste sich oft bewähren. Das Zitat stammt aus dem Nachwort zu einem frühen Stück von Pier Paolo Pasolini. Die Türken in Friaul erzählt von einer türkischen Invasion um 1499. Nicht nur damals, sondern auch während vieler anderer Kriege brannten die friulanischen Kirchen und Dörfer. 1809 zum Beispiel marschierten französische Truppen durch in Richtung Wien. Je weiter man nach Norden kommt, desto mehr Spuren findet man von den Kämpfen des Ersten Weltkriegs. Ab 1943, nach der Absetzung Mussolinis, eskalierte der Kampf der Partisanen gegen die deutschen Besatzer, die sogar kurzfristig 35.000 kollaborierende Kosaken in der Gegend um Dolmetscho zum Einsatz brachten, ein militärisches Kommen und Gehen, über das an anderen Stellen dieses Buches berichtet wird. Über die zeitmessenden Erfindungen in Bessariis ist heute die Zeit hinweggegangen. Das Wasser, das die Uhrenfabriken antrieb, wird von der Elektroindustrie an vielen Stellen abgeleitet, genauso wie die Autobahn Urlauber und Waren vorbeispült. Alle, die in die Berge abbiegen, sollten wissen, dass sie, auch wenn es so scheinen mag, keine Idylle betreten, sondern eine zutiefst von Menschen geprägte Kulturlandschaft, wie das Werner Betzig in Bezug auf die Alpen festgehalten hat. Auch Friaul ist von Tourismus, Wasserkraft, Transitverkehr gefährdet. Wer kommt und durch seine Landschaften und Berge wandert, setzt schon allein dadurch ein Zeichen.